Look, what I'm doing now is the most exciting job in the world.
Donald Trump. Seit Januar sitzt der Republikaner wieder im Weißen Haus und ist dabei, die USA radikal zu verändern.
It's a hard job, not an easy job. It's a nasty job. It could be a lot easier.
Es regt sich Widerstand. Es gibt erste Proteste im Land und die Demokratische Partei.
You know, they're losing tremendous popularity and they've lost their prestige and they've lost their credibility.
Warum hört man aktuell kaum etwas von den Demokraten? Ralf Borchert ist USA-Korrespondent der ARD und beobachtet seit langem die US-Politik mitten aus Washington. Er erzählt uns, wie die Demokraten nach einer Strategie gegen die Politik des US-Präsidenten suchen. Wie ist die Stimmung im Land? Und wie gefährdet ist die amerikanische Demokratie? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Mittwoch, der 30. April. Tag 100 nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Hallo Ralf.
Hallo Benedikt aus Washington.
Ralf, Donald Trump ist jetzt 100 Tage im Weißen Haus. Wie ist die Stimmung in den USA jetzt auch mal außerhalb von Washington? Herrscht da Feierlaune, Resignation, Wut? Was nimmst du wahr?
Also das Land ist, ich würde sagen, geteilter denn je. Wenn man auf die Umfragen schaut, die Popularitätswerte von Trump sind gesunken, aber 40% der Leute sagen nach wie vor, toller Präsident, gut, dass ich ihn gewählt habe. Der macht Action, der ist aktiv, der ist dynamisch. Aber ich nehme auch wahr, nachdem ich am Anfang dieser zweiten Amtszeit das Gefühl hatte, der Widerstand ist erlahmt, die Leute sind müde. Sie haben sich auch ein Stück weit gewöhnt an diese extreme Rhetorik von Trump, nachdem er nun über 120 präsidentielle Anordnungen, Dekrete, ich sage mal, rausgehauen hat. Langsam wächst Widerstand. Ich komme gerade aus Kansas und Missouri zurück. Das sind zwei Bundesstaaten, wo überwiegend Donald Trump gewählt wurde. Und in Kansas City, das liegt an der Grenze dieser beiden Bundesstaaten, Kansas City, kennen wir den Namen dieser Stadt unter anderem wegen eines berühmten American Football Teams. Das ist eine Stadt, 500.000, etwa so groß wie Nürnberg. Da bin ich in Demonstrationen hineingeraten, an einem Donnerstagnachmittag, 13:30, Arbeitstag. Autos hupten als Zustimmung, die vorbeigefahren sind. Andere haben den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Eine kleine Gruppe, aber eine sehr laute Gruppe von Leuten, die Schilder hochgehalten haben.
All this American first stuff is simply a way to get power for him.
Also Leute, die wirklich protestieren, weil sie zum Beispiel sagen, ein pensionierter Lehrer, Trump führt sich auf eigentlich wie ein König. Ich habe hier Bedenken, ich habe Sorge.
There are laws and there are procedures in place and we want the courts to define what is right and what is wrong and we don't necessarily want the executive branch to be able to do that.
I'm really concerned about us losing our democracy. I'm very fearful of that.
Ich habe mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ich fürchte wirklich um unsere Demokratie.
I think we need to take him seriously when he says he's a king, when he says we'll never have to vote again if we vote for him last time.
Trump redet ja jetzt schon von einer dritten Amtszeit, ohne dass das verfassungsrechtlich zulässig wäre, solange die Wahlen wirklich fair und frei bleiben in diesem Land.
And so not only has he said those things, but now he's taking away so many people's rights.
Und die Leute, mit denen du gesprochen hast, waren das so ja erwartbare Demonstranten? Also waren das Leute, die eh demokratisch gewählt haben und da schon von vornherein skeptisch waren? Oder mit was für Leuten hast du gesprochen?
Klar, die meisten, die jetzt wirklich demonstrieren, es gab ja auch schon zwei Samstage, an denen zu landesweiten Protesten aufgerufen wurden, die meisten sind demokratische Wähler. Ja. Aber das Interessante an Kansas und Missouri ist, da haben eben 18% Vorsprung für Trump in Missouri, ähnlich weiter Vorsprung bei der Präsidentschaftswahl in Kansas. Da habe ich Leute getroffen, die aus republikanischen Familien kommen, die schon immer republikanisch, also auch für Trump gestimmt haben. Und es gibt sehr, sehr viele Landwirte zum Beispiel.
To shut down USAID, you know, that's going to be devastating to Kansas farmers.
Was hat Trump getan? Er hat USAID, die Entwicklungshilfebehörde der USA, die wichtigste bisher weltweit, gekappt. Er hat sie abgeschafft. Das heißt, diese Farmer können ihr Weizen, ihre Produkte nicht mehr in diese Länder exportieren.
Kansas farmers feed the world. There are some farmers who feel like they've been played for suckers. Other farmers feel like they're doing their patriotic duty.
Die spüren das also jetzt sehr, sehr deutlich im eigenen Geldbeutel. Genauso die Tariffs, die Zollpolitik, Kanada als Handelspartner, das trifft viele Landwirte. Aber man spürt einfach, dass da Zweifel aufkommt.
Sag mal, während der ersten Amtszeit von Trump hat es ja richtig ordentlich Widerstand und Demonstrationen im ganzen Land gegeben. Das wirkt zumindest jetzt verhaltener. Oder wie schätzt du gerade diese Proteste ein?
Nein, eine Massenbewegung in dem Sinne, dass es eine einheitliche Bewegung ist, ist es eben noch nicht. Und du hast völlig recht. Vor allem, wenn man auf den Beginn der Amtszeit schaut. Vor 8 Jahren, als Trump zum ersten Mal ins Amt kam, gab es allein hier in Washington, wo ich jetzt wieder bin, 500.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind gegen Trump, rund um die Amtseinführung. Ich war diesmal, kurz vor der Amtseinführung am 20. Januar, auch wieder am gleichen Ort zwischen Lincoln Memorial und dem Washington Monument. Da waren das ein paar wenige Tausend. Die Leute haben sich ein Stück weit an Trump gewöhnt und sie sind ein Stück weit müde geworden. Vieles ist eben ein Gewöhnungseffekt. Und dann ist aber offenbar doch in diesen 100 Tagen, in diesen Wochen etwas passiert, was ich eben jetzt beschrieben habe, was ich auch in Kansas und Missouri erlebt habe, dass zumindest punktuell erstens die vielen Regierungsangestellten, die entlassen wurden, die es also selber spüren, die keine Arbeit mehr haben im Moment, die direkt betroffen sind, aber eben darüber hinaus an vielen Orten dieses Landes Menschen doch nachdenklich werden und überlegen und auch laut sagen, hey, was ist eigentlich mit den Demokraten, mit der anderen Partei? Wo sind die eigentlich? Wo ist der Protest innerhalb des Kongresses? Gibt es bei den Republikanern vielleicht auch noch ein paar kritische Stimmen? Was machen die Gerichte? Wann greifen die entschieden ein? Also es beginnt langsam ein Prozess der Nachdenklichkeit, der auch, würde ich sagen, ein bisschen schon ins republikanische Lager hineinreicht.
Wenn du sagst, wo sind eigentlich die Demokraten, ist so eine Frage, die man sich in Deutschland auch häufiger stellt. Wie sieht es da bei diesen Protesten aus? Welche Rolle spielt die Demokratische Partei bei diesen Protesten, die jetzt da entstehen?
Also die Demokraten wirken kopflos, ohne Führungsfigur. Joe Biden ist weg. Kamala Harris ist so gut wie abgetaucht.
Are you all ready to rock?
Es gibt einzelne Demokraten, die laut sind.
Are you all ready to take our country back?
Es gibt eine Tournee von zwei demokratischen linken Galionsfiguren des linken Flügels der Demokraten.
We have a message for Mr. Trump.
Das ist ein altbekannter Senator, Bernie Sanders, und Alexandra Ocasio-Cortez, AOC abgekürzt.
This isn't just about Republicans either. We need a Democratic Party that fights harder for us too.
Die mobilisieren wirklich eingefleischte demokratische Linke vor allem.
We're not going to allow Mr. Musk and the other billionaires to wreak havoc on the working families of this country.
Die gehen in Hallen und sagen, gegen die Milliardäre, die jetzt zusammen mit Trump regieren, die wollen eine aus amerikanischer Sicht sehr sozialdemokratische Politik, aber das erreicht nur wirklich einen Teil auch der demokratischen Wählerschaft, das ist der linke Flügel. Und das sind beides keine Figuren, meiner Einschätzung nach, die wirklich eine Chance hätten bei einer nächsten Präsidentschaftswahl. Bernie Sanders ist auch viel zu alt, Ocasio-Cortez ist jung, 35, aber sie steht eben für den linken Flügel der Partei und es kommt immer auf die Wechselwähler in der Mitte in den USA an. Also auch die beiden eher keine Führungsfiguren, die bei einer nächsten Wahl wirklich die Demokratische Partei einen können.
Thank you all very much.
Neben den beiden, siehst du denn gerade, dass sich ja bei den Demokraten ein neuer starker Oppositionsführer oder eine Oppositionsführerin entwickeln? Passiert da was? Eigentlich müsste man ja annehmen, es ist gerade die Stunde der Opposition.
Ja, aber das liegt auch hier am politischen System, dass das ganz anders abläuft als in Deutschland. Ein Präsident ist für 4 Jahre gewählt, auch Donald Trump. Er hat ein Mandat der Wählerschaft. Die nächste Station, an der die Wähler wieder zu Wort kommen, sind die Zwischenwahlen in 1,5 Jahren im November 2026. Da werden große Teile des Kongresses neu gewählt. Aber bis vor der nächsten Präsidentschaftswahl, die ja erst dann in knapp vier Jahren wieder stattfindet, wird es keinen Präsidentschaftskandidaten, Kandidatin der Demokraten geben und damit auch keine übergreifende Führungsfigur.
Lass uns da gleich nochmal intensiver draufschauen. Ich meine, es gibt ja bekannte Demokraten, zum Beispiel Kamala Harris, die hatte gegen Trump im vergangenen November verloren.
We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory.
Und nach der verlorenen Wahl hat sie ja in einer Rede ihre Anhänger aufgerufen, die Demokraten aufgerufen, sich zu organisieren und weiterzukämpfen.
This is a time to organize, to mobilize and to stay engaged for the sake of freedom and justice and the future that we all know we can build together.
Das ist aber bisher nicht passiert. Warum nicht?
Kamala Harris als Person hat diese Wahl krachend verloren. Sie ist weg. Sie hat künftig keine Chance mehr. Möglicherweise für einen Posten in ihrem Heimatstaat Kalifornien. Das wird auch spekuliert, dass sie dort als Gouverneurin kandidieren könnte. So etwas schon, aber nicht nochmal als Präsidentschaftskandidatin. Ja, und mit dem Widerstand und dem Organisieren ist das eben so eine Sache. Auch eben wegen systemischer Unterschiede. Es gibt auch keinen Parteivorsitzenden in diesem Land, der die Rolle wie in Deutschland spielen würde. Es gibt formal jemanden, der aber ein No-Name ist, ein besserer Generalsekretär. Aber es gibt eben nicht die eine Figur, außer den Präsidentschaftskandidaten, die es dann vor einer Präsidentschaftswahl gibt, die wirklich eine Partei einen könnte in dieser Situation. Also es ist nicht absehbar, dass es diese eine Führungsfigur bei den Demokraten gibt. Es werden sich verschiedene zu positionieren versuchen. Es gibt zum Beispiel einen Gouverneur in Kalifornien, Gavin Newsom. Es gibt andere demokratische Gouverneure in Bundesstaaten, von Gretchen Whitmer in Michigan bis zu Andy Beshear in Kentucky, die versuchen werden, möglicherweise nach oben zu kommen. Dann gab es eine spektakuläre Aktion eines Senators, der eine rekordlange Rede im Senat gehalten hat.
We begin this hour on Capitol Hill, where Senator Cory Booker has staged an all-night speech criticizing President Trump's agenda, and he's still going.
I am grateful to be able to rise right now and speak. I want to say at the top,
Senator Cory Booker delivers the longest speech in congressional history.
And a lot of that's born from the people that are here.
Senator Booker spoke for a total of 25 hours and 4 minutes over 2 days, never leaving the podium, never sitting down, never using a restroom.
Mehr als 25 Stunden ununterbrochen, ohne überhaupt zum Beispiel nur auf die Toilette zu gehen, aus Protest gegen Trump.
I rise with the intention of disrupting the normal business of the United States Senate for as long as I am physically able. I rise tonight because I believe sincerely that our country is in crisis.
Das hat schon für Aufsehen gesorgt. In den sozialen Medien waren da viele tausend live dabei auf dem Livestream. Ein Senator, der eine ganze Nacht durch am Stück redet.
I ask you, are you better off economically? Well, I don't see how they could be, because prices are up. Stock market's down, the risk of recession is climbing, consumer confidence is in the gutter.
Und er hat wirklich über 25 Stunden lang argumentativ gegen Trump alles aufgefahren, was man auffahren kann. Und da gibt's ja eine ganze Menge, was dieser Präsident in den ersten 100 Tagen schon angestoßen hat, innen- und außenpolitisch.
This is a moral moment that more Americans need to stand up and say enough is enough.
His speech focused on what he said was the moral obligation of all Americans to do right by each other.
He drags them and threatens them.
Critics have called this a stunt. Supporters say it's an extraordinary display of democracy.
But I know who does have the power. The people of the United States of America.
Wir haben immer wieder reingeschaut, auch wir Korrespondenten, weil es schon beeindruckend war. Hält er das so lange durch? Muss der nicht doch mal auf die Toilette? Klappt der irgendwann zusammen? Und man hat schon gemerkt, das ist schwer, das war auch körperlich anstrengend.
This is a moral moment. It's not left or right, it's right or wrong. It's getting good trouble. I yield the floor.
Amerikaner mögen ja schon spektakuläre Aktionen im Sport, auch auf der politischen Ebene. Also ich habe mir schon gedacht, ja, Hut ab. Zumindest mal eine kleine Aufmerksamkeitsaktion einer sonst sehr erstaunlich schweigsamen Opposition.
Aber das war jetzt eher Symbolpolitik. Das war jetzt nicht irgendwie die Geburtsstunde einer starken Opposition oder sowas.
Nein, das kann man bisher wirklich nicht sagen. Das sieht man auch daran, dass die Demokraten keine einheitliche Strategie haben. Es gab ja eine sehr, sehr wichtige Abstimmung bezüglich des nächsten Haushalts, also des Gelds, das gestrichen werden soll von Trump und seinen Republikanern und was noch ausgegeben wird. Und da waren sich die Demokraten nicht mal einig, ob sie geschlossen dagegen stimmen oder das zum Teil zumindest mittragen. Und Chuck Schumer, früher Mehrheitsführer, heute Minderheitsführer der Demokraten im Senat, hat plötzlich gesagt, oh, wir stimmen da mit dafür, weil sonst gibt es einen Shutdown der Regierung, das wollen wir nicht mitverantworten. Und viele Demokraten waren entsetzt und haben gesagt, was, wenn wir jetzt mit den Trump-Republikanern stimmen, wo sind wir dann noch als Opposition? Also es gibt keine einheitliche Strategie. Und auf der anderen Seite gibt es auch Strategen, die sagen, ach, lasst uns einfach gar nichts tun, lasst uns abwarten bis zu den Zwischenwahlen, Trump zerlegt sich selbst.
Also eher Prinzip abwarten. Haben die Demokraten auch thematisch etwas, was sie Trump entgegensetzen können? Also wie sieht's da inhaltlich aus?
Kritisch eben. Das Problem der Demokraten ist, sie hat den Kern ihrer klassischen Wählerschaft. Auch da kann man durchaus zum Beispiel mit der SPD in Deutschland vergleichen, die Arbeiterschaft verloren.
Let's start with the new polling that shows the Democratic Party has reached an all-time low in popularity.
Voters' views of Democrats in Congress, the lowest ever approval ratings on record.
The number has just fallen off the cliff for Democrats to be 28 points negative. And you don't see any number for either party going nearly this low.
These are truly horrific numbers. They are in the trash bin of history. That is how low these approval ratings are.
Große Teile der Arbeiterschaft, die früher demokratische Wahlsiege getragen haben, sind zu Trump gewechselt, weil die ihn als wirtschaftlich stark wahrgenommen haben. Am Ende geht's in diesem Land immer um Wirtschaftsthemen. Also, it's the economy, stupid. Dieser Wahlkampfspruch aus der Zeit Bill Clintons gilt immer noch. Die Demokraten müssen Konzepte finden, um wirtschaftlich wieder als die wählbarere Partei zu erscheinen. Und es ist eben so, dass auch die Kritik von Trump an den Demokraten, dass sie all diese Themen, die von den Republikanern als woke bezeichnet werden, also Rücksicht auf Minderheiten bis hin zur Diskussion über Rechte für Transgender-Menschen und so weiter, dass das viele in der amerikanischen Wählerschaft als überzogen wahrgenommen haben, wie stark die Demokraten, die sie als Linke darstellen, diese Themen betont haben, ohne eben die Kitchen-Table-Issues, vor allem eben die Geldbeutelthemen, die jeden betreffen. Wo ist die Inflation? Wo sind die Lebensmittelpreise? Wie viel bezahle ich für meinen Kredit, um mein Haus abzubezahlen? Dass sie darauf zu wenig Wert gelegt haben und ihre Erfolge, die sie dort vielleicht hatten, konnten sie auch nicht richtig darstellen, die Demokraten. Und wenn wir das Beispiel Universitäten nehmen, wenn Trump jetzt gegen Harvard und andere Elite-Universitäten vorgeht, in einer Art und Weise, die Unabhängigkeit dieser Hochschulen tatsächlich in Frage stellt, dann muss man sagen, wenn ich hier mit meinen Nachbarn rede oder mit den Leuten auf der Straße, dann nehmen auch viele das so wahr, dass das Elite-Universitäten sind, die sie selbst eh nicht bezahlen können für ihre Kinder. Also es gibt viele Anti-Stimmung gegen Migranten, gegen Elite-Hochschulen, die Trump sehr, sehr geschickt aufgreift, um eben in der breiten Wählerschaft Anti-Gefühle zu wecken, die er dann für sich strategisch geschickt ausnutzt. Also das sind tatsächlich keine ganz neuen Probleme, aber bisher keine Lösung auf Seiten der Demokratischen Partei.
Also die derzeitige Schwäche sind auch Hausaufgaben, die nicht gemacht wurden.
Ganz genau. Und jetzt müssen die Demokraten, außer nach einer Führungsfigur für die nächste Präsidentschaftswahl, auch inhaltlich suchen, wo ist unser Projekt, außer dass wir gegen Donald Trump sind.
Wie kann das den Demokraten gelingen?
Das ist die Gretchenfrage. Und es gibt ja Ansatzpunkte. Schauen wir nur auf die ja doch wirklich chaotische Zollpolitik Donald Trumps, bei der noch längst nicht klar ist, wie das ausgeht. Das Land ist in der Gefahr, in eine Rezession zu gehen. Wenn das passiert, das wäre das Silbertablett für die Demokraten. Und sie können sagen, Trump kann es eben wirtschaftlich doch nicht. Wir sind die Partei, die dieses Land wieder in ruhigere Fahrwasser bringt. Dann könnten die Demokraten möglicherweise einen Erfolg bei den Zwischenwahlen haben, vielleicht wieder im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Und wenn sie dann noch einen überzeugenden Kandidaten, eine Kandidatin finden, dann haben sie möglicherweise wieder eine Chance.
Das heißt, diese Strategie abwarten und stillhalten ist gar nicht so irrational.
Ganz stillhalten würde ich für etwas sehr schwach halten. Aber es sieht danach aus, dass es zumindest bis zu den Zwischenwahlen und die Zeit danach, bis der Präsidentschaftswahlkampf wieder beginnt, vor allem darum geht, was Donald Trump macht, ob er Erfolg hat, auch wirtschaftlich, und wie er wahrgenommen wird. Ich denke, das wird die nächsten Monate, wahrscheinlich Jahre, weiter im Mittelpunkt stehen.
A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States.
Die Demokraten haben ja immer wieder vor der Wahl betont, dass es wirklich um die Zukunft der amerikanischen Demokratie geht. Also ja, um alles. Was ist denn deine Einschätzung nach 100 Tagen Trump? Stehen die USA an einem Scheideweg?
Meiner Einschätzung nach eindeutig. So extrem, wie Donald Trump versucht, die Exekutivmacht seiner selbst, des Präsidenten, auszuweiten, das hat es meiner Einschätzung nach noch nicht gegeben. Und wir sind an einem zumindest Kipppunkt, an dem die Frage ist, wo ist der Kongress als zweite Macht, die Legislative, und wo sind die Gerichte bis hin zum Supreme Court, der ja auch mit 6-3 sehr konservativ, eher pro-Trump besetzt ist. Es gibt Gerichtsurteile gegen Einzelmaßnahmen, die Trump nun angekündigt oder schon vollzogen hat. Aber es gibt noch nicht das eine entscheidende Supreme Court-Urteil des obersten Gerichts, was Trump wirklich einen Riegel vorschieben würde. Und im Kongress ist die Lage so, dass die Republikaner Trump zu Füßen liegen, nach wie vor sich nicht trauen, auch mal in einzelnen Punkten, in denen sie es eigentlich besser wissen, gegen ihn öffentlich zu argumentieren, gegen ihn aufzustehen, auch wenn sie es besser wissen in Einzelfragen, sei es zum Ukraine-Krieg, sei es zur Zollpolitik. Sie sind zu feige, gegen Trump aufzustehen, weil sie Angst vor ihm haben, Angst davor haben, dass ihnen der mächtige Donald Trump bei den nächsten Wahlen in ihrem Wahlkreis ihre Kandidatur streitig macht und einen anderen Kandidaten befürwortet. Also im Moment, man muss es so sagen, es sagt auch die überwiegende Mehrheit der Politikwissenschaftler in diesem Land, sind wir an einem Punkt, wo die liberale Demokratie in ihrer bisherigen Form in Gefahr ist, ausgehebelt zu werden, die Spielregeln so zu verändern, dass es zwar weiter Wahlen geben wird, aber die Spielregeln eben jetzt die regierende Partei, Trump, die Republikaner begünstigen und die Demokraten immer mehr benachteiligen, dass Bürgerrechte ausgehebelt werden, siehe die Abschiebung von Migranten ohne rechtsstaatliches Verfahren und andere Beispiele, siehe das Vorgehen gegen die Unabhängigkeit von Universitäten zum Beispiel, die nicht mehr den demokratischen Regeln entsprechen, die dieses Land bisher hatte.
Es geht also um die US-amerikanische Demokratie. Warum kommt es nicht zu deutlicheren Protesten? Warum kämpft niemand bei den Demokraten so richtig, wenn es doch um so viel geht?
Weil die Menschen dieses Demokratie-Thema als sehr intellektuell wahrnehmen und in ihren Alltagsgeschäften mit ganz anderen Problemen beschäftigt sind. Mit wirtschaftlichen Abstiegsängsten, ihren Job zu verlieren, nicht genug Rente zu haben, ihren Kindern nicht das gleiche Leben bieten zu können, wie sie es selbst hatten, kein besseres Leben. Das ist das, was Menschen in erster Linie beschäftigt. Und wenn dann zu wirtschaftlichen Abstiegsängsten noch Ängste, Bedenken dazukommen, die die eigene Identität betreffen, und man dann noch ein Scapegoat, sozusagen einen Schuldigen findet, der an den ganzen Problemen schuld ist, dann findet ein Prozess statt, der sehr gefährlich wird, weil er eben Rechtspopulisten begünstigt. Das Thema Demokratie in Gefahr ist nicht stark genug, um eben die Kitchen Table Issues, wie man hier sagt, die Themen am Küchentisch wirklich übertrumpfen könnten.
There's an adage an historian once called a law of history. True of every society across the ages.
Kamala Harris hat ja in ihrer Rede nach der Niederlage, die sie dann anerkannt hat, gesagt, sowas wie, erst wenn es ganz, ganz dunkel ist, dann könne man die leitenden Sterne sehen.
Only when it is dark enough can you see the stars.
Erinnerst du dich an die Rede?
Ja klar, das mit den Million Stars, das hat mich schon damals auch beeindruckt.
America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth and service.
Und man kann jetzt natürlich sagen, an diesen zwei Samstagen, an dem demonstriert wurde, naja, vielleicht nicht Millionen, aber ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Sternchen im Widerstand sind da schon aufgestanden. Ob es reicht, ist die andere Frage.
Offenbar ist es noch nicht dunkel genug.
Vielleicht muss es dunkler werden, noch kritischer werden, bevor dann wieder die Gegenbewegung aufwacht. Und das hat es ja in diesem Land schon oft gegeben, wenn wir in die Geschichte schauen. Es gab einen Bürgerkrieg in diesem Land, lange her, aber da haben Amerikaner gegen Amerikaner gekämpft und geschossen. Es gab die Beteiligung dieses Landes an Weltkriegen, zum Glück für Deutschland in der Nazizeit. Und dieses Land hat immer wieder große Wellenbewegungen durchgemacht, Krisen durchgemacht, Bürgerrechtsbewegung, Anti-Vietnam-Kriegsproteste. Möglicherweise hat dieses Land, wenn es noch ein wenig dunkler wird und eben klar wird, was Trump wirklich anrichtet, innen- und außenpolitisch, die Kraft, eine Gegenbewegung zu entfalten, inklusive einer dann neuen Führungsfigur der Demokraten, auch wenn die noch nicht erkennbar ist, um eben wieder in die andere Richtung zu gehen.
Wie gefährlich schätzt du denn die fehlende Stärke der Demokraten gerade ein? Also auch jetzt die Strategie eines Abwartens.
Eigentlich kommt es im Moment stärker darauf an, ob bei den Republikanern endlich die, die auch kritisch denken und die wissen, dass vieles von dem, was Trump macht, nicht der richtige Weg ist, dass die aufwachen. Weil im Moment, darauf käme es an, dass im Kongress mal Republikaner aufstehen und damit keine Mehrheit mehr für Trumps Vorhaben da ist, soweit er den Kongress beachtet. Und es kommt auf die Gerichte an, dass Richter bis hin zum Supreme Court den Mut haben, so klare Urteile zu fällen, dass sie Trump wirklich einen Riegel vorschieben. Darauf kommt es in der jetzigen Situation mehr an, als auf das, was die Demokraten tun. Trotzdem wäre es natürlich ein Fehler, auf Seiten der Demokraten einfach nur abzuwarten und ruhig zu sein. Auch was auf der Straße an Protesten passiert, auch was an Äußerungen und programmatischen Ansätzen passiert und in den Medien weiter transportiert wird, muss natürlich vorbereiten eine Phase, in der die Demokraten dann in Wahlen, erstens die Zwischenwahlen, dann die nächsten Präsidentschaftswahlen wieder nach oben kommen wollen.
Du hast vorhin das Thema amerikanischer Bürgerkrieg angesprochen. Was passiert, wenn die Demokraten den Unmut in der Bevölkerung nicht kanalisieren können? Also wenn die Unzufriedenen in den USA die Demokratische Partei auch mittelfristig nicht mehr als wirksame Opposition anerkennen?
Es ist ein schwieriges Thema. Es gibt Menschen, wenn man durch dieses Land reist, das erleben auch wir als Korrespondenten immer wieder, die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg haben. Wir alle wissen, es gibt in den USA mehr Waffen als Einwohner. Viele Menschen aus verschiedensten Gründen, aus historischen Gründen, besitzen Waffen in diesem Land. Einigermaßen ironische Situation ist, dass die Angst vor Gewaltausbrüchen innerhalb der Bevölkerung größer war für den Fall, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt, Donald Trump die Niederlage nicht akzeptiert und seine Anhänger, die eher rechts außen im politischen Spektrum stehen, anstachelt möglicherweise auch, wir erinnern uns an den 6. Januar, gewaltsamer Sturm aufs Kapitol, eben zu Gewalt anstachelt sozusagen. Auf der Seite der Demokraten ist die Gefahr, dass hier solche Situationen entstehen, sicherlich nicht so groß. Im Moment keine akute Gefahr meiner Einschätzung nach, aber natürlich könnten Situationen wieder entstehen, wo auch die große Anzahl der Waffen in zivilen Händen sozusagen zumindest eine Brisanz erzeugen könnte, sage ich mal.
Ralf, vielen, vielen Dank und tschüss.
Sehr gern. Ich danke euch. Ciao, ciao.
USA-Korrespondent Ralf Borchert beobachtet natürlich auch die nächsten 100 Tage von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus und wie sich die Demokraten aufstellen. Seine Berichte und die seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Studio Washington findet ihr auf tagesschau.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Übrigens auch den Link zu früheren 11KM-Folgen zu Trump und seiner Politik. Autor dieser Folge ist Mark Hoffmann. Mitgearbeitet haben Moritz Ferle und Nicole Dienemann. Produktion Pia Jansen, Jan Stahlmann, Marie-Noëlle Swieler und Jürgen Korbe. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Morgen ist Feiertag. Wir sind dann wieder am Freitag für euch da. Tschüss. Am Ende noch ein Podcast-Tipp von mir. Ein Killerkommando ermordet 1979 den Journalisten Robert Pfeffer auf offener Straße in Beirut. Ein ungelöster Cold Case und ein Familiengeheimnis, das sein Neffe Kilian Pfeffer lösen möchte. Seine Recherche führt ihn in den libanesischen Bürgerkrieg der 70er Jahre und in ein Netz aus Terrororganisationen und Geheimdiensten. Wen hat sich Robert Pfeffer zum Feind gemacht? Ein ermordeter Journalist, ein verschwundenes Manuskript, ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. 2 Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.